Ja, ihr Lieben, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist ein herausforderndes und wichtiges Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Ja, das Thema Wachstum. Wir haben es eigentlich schon beim letzten Vortrag festgestellt, dass die Bibel in den Briefen, in den Lehrbriefen des Neuen Testaments, interessanterweise gar nichts über mengenmäßiges äußeres Wachstum sagt, sondern das Thema, das den Apostel Paulus und die anderen Apostel und Verfasser dieser Briefe bewegt, das ist das geistliche, das innere Wachstum des Kindes Gottes zu Christus hin, der Gemeinde zu Christus hin. Und es wird wie selbstverständlich angenommen, dass dieses innere Wachstum zu Christus hin, dann auch über das Evangeliumszeugnis bewirkt, dass Menschen hinzugetan werden. Aber wir haben schon das letzte Mal gesehen, das ist nach der Bibel ein Werk Gottes, nicht ein Werk der Menschen. Der Herr tat hinzu, haben wir immer wieder in der Apostelgeschichte gelesen. Und nun wollen wir uns heute beschäftigen mit dem Thema Hinwachsen zu Christus, Wachstum im persönlichen Glaubensleben. Und auch da wollen wir eigentlich wieder anfangen mit diesem Wort aus Epheser 4, das uns eigentlich durch alle drei Vorträge begleiten darf als eine Schlüsselstelle, als eine ganz wesentliche Bibelstelle, die uns die Ratschlüsse Gottes in Bezug auf unser Wachstum sehr, sehr umfassend und tief aufschließt. Ich lese noch einmal mit uns Epheser 4 ab Vers 11. Und er, nämlich der erhöhte Herr Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis oder Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also wie gesagt, wir werden einige Gesichtspunkte dieses Bibelwortes dann auch am Sonntag betrachten. Da geht es ja um den Leib als Ganzes, also auch um die örtliche Gemeinde als Ganzes in vielen Passagen. Aber wir finden hier auch noch einmal dieses Ziel unseres Wachstums. Und das ist in allen Stücken, das heißt also nicht Einseitigkeit, sondern eine umfassende, ausgewogene Entwicklung der verschiedenen Aspekte der geistlichen Persönlichkeit zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also unser Wachstum hat ein Ziel und das ist unser erhöhter Herr. Unser Wachstum hat ein Maß, das ist auch der erhöhte Herr. Und letztlich wird unser Wachstum auch durch unseren Herrn Jesus bewirkt. Christus in uns, das ist das, was letztlich auch unser geistliches Wachstum bewirkt. Also der Herr Jesus Christus sollte der Mittelpunkt unseres geistlichen Lebens sein und er ist auch das Ziel unseres Wachstums, ihm immer ähnlicher zu werden, dass er immer mehr Raum gewinnt in unserem Leben. In diesem Sinn können wir das geistliche Wachstum eigentlich mit diesem prägnanten Wort des Johannes des Täufers kennzeichnen, der gesagt hat, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. 1. Johannes 1, 30 ist das, glaube ich. Also er muss wachsen, er muss immer größer werden, immer mehr zunehmen in meinem Leben, mich immer mehr erfüllen. Und mein Eigenleben, mein Ego, mein Fleisch, das muss immer mehr abnehmen, zurücktreten. Das ist eigentlich geistliches Wachstum in einem Satz gesagt. Und von daher gesehen ist es wichtig, dass wir, wenn wir geistlich wachsen wollen, dass wir verstehen, Gott hat dieses geistliche Wachstum ausgerichtet, angelegt auf seinen geliebten Sohn hin. Lesen wir dazu vielleicht auch noch einmal aus dem Römer 8, diese bekannte Stelle, die wir sicherlich schon oft gelesen haben. Römer 8, Vers 28 und 29. Da heißt es ja, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Nun wissen wir, diese Gleichgestaltung wird ihre Vollendung erst nehmen, wenn wir verherrlicht sind, wenn wir in der Auferstehung wirklich auch von unserem Fleischesleib los sind. Ja, das ist wirklich dann die Vollendung dieses Prozesses der Umgestaltung in das Bild Christi. Aber wir wissen auch, und das sehen wir auch aus diesem Bibelwort, dass Gott damit anfängt in dem Moment unserer Wiedergeburt. Ja? Also sobald wir geistliches Leben empfangen haben, ist ein ganz entscheidendes Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, dass er uns durch verschiedenste Situationen, durch Herausforderungen, durch Erfahrungen, durch Prüfungen, durch die Lehre, durch die Verkündigung hineingestalten will in das Ebenbild seines Sohnes. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und dann verstehen wir auch besser, dass dabei alle Dinge zum Besten mitwirken und zusammenwirken müssen, wenn Gott dieses Ziel mit uns hat. Auch in anderen Stellen finden wir das, ich lese vielleicht noch einmal Galater 4, Vers 19 mit uns, wo der Apostel Paulus von den Galatern sagt, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das war das Ziel auch für den Dienst des Apostels Paulus. Er wollte darum ringen, dass jeder Gläubige immer mehr in das Ebenbild Christi hineingestaltet wird, dass Christus in ihm Gestalt gewinnt, ihn erfüllen kann, ihn gebrauchen kann, ihn zu seinem Ziel führen kann. Und das ist wichtig, weil was Gottes Wachstumsziel für uns ist, das sollte auch unser Wachstumsziel sein. Wir haben vielleicht ganz andere Wachstumsziele und die sind vielleicht manchmal menschlich, die greifen zu kurz, die sind vielleicht sogar falsch. Aber das übergreifende Wachstumsziel Gottes ist hineingestaltet werden in das Bild Christi oder eben wie es im Epheser 4 heißt, hinwachsen zu Christus hin. Das bedeutet, je mehr wir reifen, desto näher kommen wir unserem Herrn. Je mehr wir wachsen und geistlich hinwachsen zu Christus hin, desto inniger wird auch unsere Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist ja ein Ziel, dass der Herr immer mehr von uns hat und dass wir ihn immer mehr erkennen und lieben. Das sollte unser Wachstumsziel sein. Und da sollten wir auch den Herrn drum bitten, denn wir wissen, wir können dieses geistliche Wachstum letztlich nicht selber bewirken. Wir können entweder diesen Wachstumsprozess hindern oder fördern, aber dieses Wachstum wird von Gott gewirkt. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nun, jedes Wachstum hat einen Anfang. Jedes natürliche Wachstum hat einen Anfang und das Geistliche auch. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir verstehen, dass am Anfang des Wachstums eine radikale Revolution sozusagen, eine Umwälzung im Leben jedes natürlichen Menschen geschehen muss. Und das ist die Geburt von oben. Das ist der Empfang des göttlichen Lebens, des Geistes Gottes. Ohne das kann es überhaupt kein Wachstum geben. Es gibt vielleicht Menschen, die versuchen, weil sie religiös sind, Christus näher zu kommen. Es gab mal in der katholischen Mystik so eine Schule, die hat die Imitatio Christi, die Nachahmung Christi in einem frommen Leben zum Ziel gehabt, ohne Wiedergeburt. Und das ist schrecklich, ja? Das ist ein Krampf. Das bewirkt fleischliche Frömmigkeit, wie man es manchmal bei den katholischen Heiligen feststellt, aber nicht wirkliches Wachstum. Wirkliches Wachstum ist erst möglich, wenn da die Zeugung von oben stattgefunden hat. Ja? Das ist, denke ich, ganz wichtig, weil manchmal ist gar nicht so ganz klar, hat jemand wirklich auch diesen Punkt schon erreicht, dass er von Neuem geboren ist. Es gibt heute viele Menschen, die sind bekehrt und sie wollen und bemühen sich, aber in Wirklichkeit muss man irgendwo feststellen, ja, da fehlt eigentlich die Frucht des Geistes, da fehlt das Leben von oben. Das ist eher menschlich, eher oberflächlich. Und dann kann von geistlichem Wachstum eigentlich noch nicht die Rede sein. Erstmal muss das Fundament richtig gelegt werden. Ja, und das bedeutet, dass jemand von einem bloßen Christlichsein durchdringen muss zu dem Leben von oben, zu dieser Neuzeugung aus dem Geist. Wir wissen das, wir können das vielleicht noch einmal kurz lesen, auch im Johannesevangelium, diese bekannten Verse, die unser Herr dem Nikodemus gesagt hat. Und das ist einfach da der ganz entscheidende Punkt. Aus Johannes 3, Vers 3 folgende: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder auch gezeugt wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann noch einmal im Vers 7: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren oder gezeugt werden. Das heißt, dieses geistliche Leben bekommen wir nicht durch die Wassertaufe, nicht durch die Kirchenmitgliedschaft oder Gemeindemitgliedschaft, nicht durch eine fromme Bemühung in unserem Leben, sondern nur durch eine echte biblische Bekehrung und den Glauben an den Herrn Jesus. Dann geschieht dieses Wunder, dass Gott durch seinen Geist einen natürlichen Menschen, der in Sünden tot ist, verwandelt in ein Kind Gottes, das Leben von oben hat. Und das ist der Anfang, der erst einmal wirklich gelegt werden muss. Viele grundlegende Wachstumsprobleme haben ihren Wurzel darin, dass der Anfang nicht richtig gelegt wurde. Ja? Wenn ein Fundament brüchig und kaputt ist und morsch und modrig, dann kann man darauf kein gutes Haus bauen. Ja? Dann muss man erstmal das Fundament in Ordnung bringen, dann brechen auch die Wände nicht immer wieder zusammen. Ja? Das sind manchmal so Dinge, die heute leider eine Rolle spielen, weil oftmals die Evangeliumsverkündigung oberflächlich ist und dann sind die Bekehrungen oberflächlich und dann dringen manche Menschen nicht durch zu diesem Leben aus Gott. Und dann gibt es auch kein Wachstum, kein wirkliches, geistliches Wachstum. Ja, aber wenn mal dieses Fundament gelegt ist, dann beginnt dieses Baby in Christus zu wachsen. Das geht wie mit den natürlichen Kindern. Ja. Die wachsen auch vom ersten Moment an, ja, vom ersten Tag an wachsen sie. Und das ist eine wunderschöne Sache zu sehen, wenn dann ein solcher Säugling heranwächst, wie er schon nach wenigen Wochen ganz anders aussieht, viel runder. Und diese Dinge sind auch im Geistlichen sichtbar. Lassen wir uns mal da nochmal erinnern an 1. Petrus 1. Da gibt es ja diese Passage ab Vers 23, wo es um die Zeugung von oben geht. Also das griechische Wort kann gebären und zeugen heißen, aber ich denke, hier ist auch ganz deutlich, dass es die Zeugung ist. Ja? Nämlich das Entstehen neues Lebens, das hier in erster Linie gemeint ist. Da heißt es in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also ganz wichtig, dass wir hier feststellen, es gibt zwei wesentliche Faktoren bei der Neugeburt. Das erste ist der Geist Gottes, der wirken muss. Alles fleischliche Wesen, alle menschliche Überredung, zum Beispiel alle Seelenmassage ist umsonst. Du kannst keinen Menschen zur Wiedergeburt bringen durch menschliche Überredungsversuche, durch fromme Lieder, die fünfmal wiederholt werden, durch so ein Lichtkreuz und eine tolle Atmosphäre, durch irgendwelche menschliche Tricks, das geht nicht. Ja? Die Geburt von oben geschieht dort, wo ein Mensch sich unter der Wirkung des Heiligen Geistes wirklich Gott öffnet und ausliefert und auf den Herrn vertraut. Und das ist nichts Menschengemachtes. Und es ist auch immer ein Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, haben wir so viele Geschichten, die rühren einen an von Muslimen, die angeblich sich bekehren, weil sie eine Jesusgestalt im Traum gesehen haben. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit ein Problem. Ich habe damit ein Problem, weil die Schrift nicht sagt, dass wir uns bekehren, wenn wir etwas gesehen haben, schon gar nicht den Herrn Jesus, von dem die Bibel sagt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ja? Und Bekehrungen kommen aus dem Wort Gottes. Und es wird viel zu oft heute vernachlässigt. Es gibt manchmal evangelistische Predigten, in Anführungsstrichen, da wird kaum einmal in einer halben Stunde ein Bibelwort am Rande gestreift. Und dann wundert man sich, wenn da keine richtige Frucht rauskommt. Ja? Das Wort Gottes hat diese übernatürliche Kraft zu zeugen. Nicht unser Menschenwort, das Wort Gottes. Und zwar das unverfälschte Wort Gottes. Ja? Das ist auch ein Grund, warum ich immer sage, wir sollten den Menschen eben nicht moderne Übertragungen, Hoffnung für alle geben in der Evangelisation, sondern wortgetreue Bibeln, wo nicht Menschenworte drinstehen, sondern die Worte Gottes, dann kann es auch zum Glauben kommen. Und das ist eben wichtig, dass die wahre Zeugung aus Gott durch das Wort geschieht und durch den Geist und dass dann genau dieses Wort auch die Nahrung ist für das frisch gezeugte Baby, für den Säugling in Christus. Denn da geht es jetzt weiter. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also das bedeutet, die Nahrung, durch die ein Gläubiger gesund wächst, das ist das Wort Gottes. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, dass eben eine gesunde Verkündigung, eine gesunde Lehre ganz entscheidend beiträgt zum gesunden Wachstum eines Gläubigen. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich war ein junger Gläubiger damals, als ich mich mit 30 bekehrt habe, und ich habe viel in der Bibel gelesen, ich habe aber auch eine Menge schwärmerische, irreführende Bücher gelesen, die alles andere waren als gesunde Lehre des Wortes. Und es hat sich auch ausgewirkt, dass nämlich alle möglichen krankmachenden, verkehrten Faktoren in mein Glaubensleben kamen und das Wachstum, das ich erleben durfte, gestört war und verkrüppelt war und letztlich auch dann in die Pfingstbewegung hineingeführt hat, weil nicht das Wort an sich die gesunde Nahrung des Wortes allein mich genährt hat, sondern aller mögliche vergiftete Kunstnahrung noch daneben her, wenn man das mal so vergleichen will. Und das sind diese Probleme, die dann oft auch entstehen in Phasen des geistlichen Wachstums, dass da Mangelernährung, Fehlernährung, Vergiftung stattfindet durch falsche Nahrung und dann wächst dieses Kindlein in Christus nicht gesund heran. Ja, aber wir sehen auf der anderen Seite genau, dass eben diese wunderbare Neugeburt, dass sie etwas Gewaltiges bewirkt, dass sie etwas total Neues in unserem Leben beginnt. Und das wollen wir nochmal in Epheser 4 auch betrachten. Da geht es ja nach der Stelle, die wir gelesen haben, geht es ja noch weiter. Und da wird eigentlich dann auch eingegangen auf diese Grundlage, die bei der Bekehrung gelegt wurde, in Epheser 4, Vers 22 bis 24. Und das ist genau das, was wir verstehen müssen, was da geschehen ist. Da heißt es von den Gläubigen in Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also es ist gut, wenn ich geistlich wachsen will, dass ich weiß, wie sieht mich Gott, was ist eigentlich aus Gottes Sicht bei mir passiert. Was ist passiert? Nun, hier heißt es, ihr habt den alten Menschen abgelegt. Ein für alle Mal. Das war an einem Punkt. Dieser Punkt ist die Bekehrung. Ja? Bei der Bekehrung haben wir den rebellischen, sündigen, alten Adam, diese Grundhaltung des Menschen als eines Rebellen gegen Gott ablegen dürfen. Deswegen eine biblische Bekehrung beschließt immer auch eine klare Unterwerfung unter die Herrschaft Gottes ein. Biblische Bekehrung heißt nicht nur, dass ich Jesus Christus als Retter und Erlöser von meinen Sünden annehme, sondern es bedeutet auch, dass ich Jesus Christus als Herrn meines Lebens annehme und mich ihm unterwerfe. Und an diesem Punkt heißt es nicht, ihr habt euer Fleisch abgelegt und es gibt es nicht mehr, sondern ihr habt den alten Menschen abgelegt. Das ist dieser rebellische alte Adam. Und dieses Lebensprinzip, diese rebellische Sünderpersönlichkeit, die ist begraben in dem Tod Christi seit der Wiedergeburt. Ja, mit Christus gestorben und auferweckt, da werden wir noch drauf kommen, Römer 6. Ja, und dann ist etwas Neues passiert. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist auch wieder eine punktuelle Sache. Ja, manche Übersetzungen, die Lutherbibel zum Beispiel, hat es so übersetzt, als müsste man das immer wieder neu machen. Zieht den neuen Menschen an und legt den alten Menschen ab. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um etwas, was ein für alle Mal geschehen ist bei einem wiedergeborenen Gläubigen. Er hat etwas Neues empfangen aus der Hand Gottes und das ist der innere Mensch, der Geist des Menschen, der neu geworden ist. Und das muss uns auch klar sein. Was ist neu geworden? Die Bibel redet ja von Geist, Seele und Leib. Wir wissen ganz genau, und unser Leib erinnert uns gelegentlich daran, der Leib ist noch nicht neu geworden. Ja? Das ist unser alter Leib der Sünde und deswegen haben wir uns auch noch mit fleischlichen Begierden und Lüsten herumzuschlagen, solange wir nicht vollendet sind. Ist die Seele neu geworden? Na, ich glaube, wenn wir die uns genauer angucken, dann müssen wir sagen, nein, die muss erst neu werden. Ja? Was aber neu geworden ist, das ist der Geist oder der innere Mensch. Ja? Und da sind wir radikal neu geworden. Da ist etwas total Neues entstanden. Und das meint auch die Bibel, wenn in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wie gesagt, der Leib ist nicht neu geworden. Unsere Seele ist bei der Wiedergeburt auch nicht automatisch neu geworden, sonst hätten wir viele Probleme weniger. Ja? Aber der Geist ist neu geworden. Der innere Mensch, der verlangt danach, den Willen Gottes zu tun. Das hatten wir früher nicht als Sünder, oder? Das ist nämlich ein ganz deutliches Kennzeichen für einen Wiedergeborenen, dass sein Verlangen ist, den Willen Gottes zu tun, statt seinen Eigenwillen. Das kann nur Gott in uns legen. Ne? Das haben wir selber nicht in uns gepflanzt. Also das ist diese Stellung in Christus. Das Alte ist grundsätzlich abgetan, die rebellische Sünderwesen. Der Gläubige in Christus ist kein Sünder mehr. Luther hat ja gesagt, gleichzeitig Sünder und Gerechter. Ja, das ist, denke ich, nicht ganz richtig von der biblischen Lehre. Wir haben noch das sündliche Fleisch an uns. Wir sind nicht perfekt, das ist ganz klar. Aber wir sind der Stellung nach Gerechte und dieses Sünderwesen, das haben wir abgelegt in der Bekehrung und Wiedergeburt. Ja? Und nun kann da etwas wachsen, weil wir eine neue Schöpfung sind. In Epheser 2, Vers 8 bis 10 lesen wir das auch sehr schön. Ist auch interessant für unser Leben. Da heißt es ja, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, wir sind seine Schöpfung. Gott hat uns von Neuem gezeugt, von Neuem geschaffen in Christus. Und das ist auch das Entscheidende für alles Wachstum. Außerhalb von Christus gibt es kein geistliches Wachstum. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Das ist das ganz Entscheidende. Und nun fängt der Herr Jesus in uns durch seinen Geist an zu wirken, uns zu leiten, uns anzutreiben in eine Richtung, in die wir früher nie selber gegangen wären. Ja, und ganz viel hängt davon ab, wie stellen wir uns zu diesem Wirken des Geistes in uns. Bejahen wir das? Fördern wir das durch Gehorsam, durch Hingabe? Oder bekämpfen wir das durch Eigenwillen, Murren? Da werden wir gleich drauf kommen. Ja, das ist das Schlachtfeld unseres geistlichen Wachstums. Nun, ich lese vielleicht noch eine Sache auch noch einmal dazu vor. Gerade was dieses Wachstum angeht, das Hindernis unseres Wachstums. Nun, vielleicht habt ihr das alle auch schon einmal bemerkt, wenn ihr euch zurückerinnert an die erste Zeit eures Glaubenslebens. Als jung bekehrter Gläubiger hat man ja im Regelfall einen großen Eifer, Gott zu dienen. Und man hat auch große Freude und viel Kraft und man fängt an und manchmal gelingt einem so manches, auch wirklich Zeugnis geben, dem Herrn dienen. Es gab bei mir eine Zeit in meinem geistlichen Leben, da fiel mir alles wunderbar leicht. Ja, am Anfang floss mir das nur so raus und ich habe gedacht, wo gibt es ein Problem im geistlichen Leben? Es geht doch alles ganz wunderbar. Und dann irgendwann merkte ich, oh, da gibt es etwas, das bremst. Da gibt es plötzlich massive Stolpersteine auf meinem Weg und es haut einen plötzlich hin auf die Nase und man weiß gar nicht genau warum. Plötzlich geht es eben gar nicht mehr so leicht, dass man all das, was Gott möchte, auch spielend selber machen kann. Sondern dann merken wir, da gibt es Hindernisse. Da gibt es in mir ganz seltsame Gedanken, ganz seltsame Empfindungen. Die sind bockig, die sind rebellisch, die wollen das ganze Gegenteil von dem, was Gott will. Und das ist ja ein großes Problem. Wie gehe ich mit meinem Fleisch um? So nennt die Bibel nämlich dieses Bockige, diesen Widerstand. Ja? Diese Begierden und Lüste, die alles andere wollen, nur nicht den Willen Gottes tun. Und das heißt, wir kommen spätestens, wenn dieses Feuer des ersten Anfangs vorbei ist, wir kommen in eine Kampfzone. Ja? Und da erleben wir schmerzhafte Niederlagen und merken, ja, in mir kämpfen eigentlich und toben zwei verschiedene Kräfte. Und dann kommen wir an Galater 5. Und das ist die Bibelstelle, die ich als nächstes mit uns lesen möchte. Denn genau hier ist die Schnittstelle, wo unser geistliches Wachstum herausgefordert ist und wo es sich bewähren muss und wo es auch manchmal scheitert. Zumindest vorübergehend. Galater 5, ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches, die Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, das ist genau die Situation. Ich denke, jeder Gläubige kennt es immer wieder, dass es Situationen gibt, man hat sich vorgenommen, jetzt möchte ich beten, man hat sich vorgenommen, jetzt möchte ich meine Kinder oder meinen Vorgesetzten mit Geduld und Freundlichkeit behandeln. Und genau da rasselt man rein. Ja? Und man reagiert ganz anders, als man es sich vorgenommen hatte. Ja, da ist wieder das Fleisch. Da ist wieder diese Kraft in uns, die das Begehren des Geistes durchkreuzt, dem entgegenwirkt. Und wenn wir Galater 5 lesen, dann stellen wir fest, jawohl, das ist eigentlich etwas, das ist normal. Mit dem hat eigentlich jeder Gläubige mindestens immer wieder zu kämpfen. Und das ist ein Problem, das entsteht nicht dadurch, weil ich nicht bekehrt bin, nicht gläubig bin. Ja? Wenn ich gar nicht gläubig wäre, dann hätte ich den Kampf gar nicht, dann wäre nämlich der Geist nicht da. Ja? Aber es ist einfach so, wir sind noch nicht vollkommen. Wir werden es auch in diesem Leben niemals sein, was unseren Wandel angeht. Ja? Wir sind immer Unvollkommene, solange wir noch in diesem Fleisch sind. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Aber es gibt einen biblischen Weg, wie wir dieses Fleisch, das uns immer wieder eine Falle stellt und uns immer wieder stolpern lässt, wie wir das überwinden können. Und unser geistliches Wachstum hängt in verschiedener Hinsicht sehr stark davon ab, wie wir unser Fleisch überwinden können. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann wird unser Wachstum blockiert. Dann bleiben wir auf einem Kindheitsstadium stecken und kommen nicht weiter. Ich meine, das wollen wir vielleicht auch uns noch einmal klar machen. Es gibt viele fleischliche, unmündige Christen. Die haben ein besonderes Porträt im 1. Korintherbrief und auch im 2. in gewisser Weise. Ja. Dort wird uns dieses Problem geschildert und wir erkennen uns selber nicht unschwer wieder, wenn wir diese Dinge studieren. Ja. 1. Korinther 3, am Anfang, da sagt der Apostel Paulus: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Müssen wir nochmal vielleicht klären. War mir auch oft nicht klar als jüngerer Christ. Es gibt Leute, die sind im Fleisch. Und das sind nicht wiedergeborene Leute. Ja? Im Fleisch zu sein ist der Tod. Römer 8. Im Fleisch zu sein heißt beherrscht zu sein vom Fleisch. Und das ist bei einem Gläubigen nicht der Fall. Im Geist zu sein heißt wiedergeboren sein. Aber im Geist zu sein ist nicht das gleiche wie im Geist zu wandeln. Ja? Wir können den Geist Gottes haben und wir können trotzdem noch den Impulsen unseres Fleisches nachgeben in einem Maß, das ungesund ist. Und in diesem Punkt sind wir nun eine seltsame Twitternatur. Wir sind fleischliche Kinder Gottes. Wiedergeboren, wir haben den Geist. Aber wir leben nicht unserer Berufung gemäß. Wir leben wie die natürlichen Menschen, die Gott nicht kennen und die den Geist nicht haben. Und genau diesen Widerspruch, diese eigentlich unnatürliche Situation, spricht der Apostel Paulus hier bei den Korinthern an. Sie waren Heilige und Geliebte, sie waren Kinder Gottes. Aber sie verhielten sich so, als wären sie natürliche Menschen und sie haben ihrem Fleisch sehr viel Raum gegeben, sodass der Geist Gottes sehr wenig Raum hatte bei ihnen. Und deswegen nennt er sie nicht Geistliche, also solche, die vom Geist bestimmt sind, vom Geist geleitet sind, sondern Fleischliche, weil sie sich in sehr vielen Dingen noch vom Fleisch leiten ließen. Und in diesem Sinn waren sie Unmündige in Christus. Wenn ihr aufgepasst habt, ist euch der Begriff unmündig in Epheser 4 auch schon vorgekommen. Der Unmündige, der hin und her geworfen ist von jedem Wind der Lehre. Ja? Ein Unmündiger, das ist sozusagen ein trotziges, kleines Kind, was sich weigert, Verantwortung zu übernehmen und groß zu werden. Ja? Ein Unmündiger, das ist jemand, der ständig sagt, wer wechselt mir meine Windeln, wer gibt mir meinen Schuppen, wer macht mir das und nicht bereit ist, auch mal selber was anzupacken. Ja? Ein Unmündiger ist jemand, der die ganze Zeit jammert. Mir ist kalt, mir ist warm, ich habe keine Lust. Ja, ein Unmündiger. Jemand, der nicht erwachsen geworden ist, obwohl er eigentlich erwachsen hätte sein können. Und es wäre eigentlich notwendig gewesen. Und so spricht der Apostel Paulus hier die Korinther auch an. Er sagt, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Also der Apostel deutet hier an, eigentlich wärt ihr schon soweit. Ja? Das ist ja auch irgendwann mal bei so einem Kinderfall. Ja? Das ist süß, wenn man als Einjähriger gesäugt wird und das ist auch noch ganz nett als Zweijähriger, aber irgendwann als Sechsjähriger hat man so das Gefühl, es sollte mal was anders werden. Ja? Da ist nicht mehr feste Speise ist da normal und Milch ist eigentlich nicht mehr normal. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo sie wohl waren. Sie hätten eigentlich der Reife nach schon feste Speise vertragen können, aber sie haben es noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich, Vers 3. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Na, manche würden sagen, na, ist doch normal, dass man nach Menschenweise wandelt. Ja? Ist es wirklich normal? Nein, eigentlich nicht. Ja? Ein Kind Gottes wandelt nach Gottes Weise, nach der Weise des Herrn grundsätzlich und sollte immer weniger nach Menschenweise wandeln, denn unser Leben ist ja ein übernatürliches, göttliches, geistliches Leben. Ja? Und es sollte sich auch in einem übernatürlichen, geistlichen Lebenswandel zeigen. Das heißt, wir leben eigentlich grundlegend anders als die normalen Menschen. Ja? Das zeigt sich zum Beispiel an solchen Sachen wie dem Wetter. Ja? Ein Kind Gottes dankt Gott für das Wetter, statt zu murren und zu schimpfen und zu maulen, wenn es mal regnet oder zu kalt ist. Ja? Weil das weiß ja, der Vater im Himmel hat in seiner Weisheit das Wetter so gemacht, wie es jetzt eben ist. Wisst ihr, das ist ganz praktisch, das ist ganz alltäglich. Ja? Ein Kind Gottes wird zum Beispiel beten, bevor es sich in ein Flugzeug setzt oder in ein Auto für eine Fahrt und um Bewahrung bitten und dem Herrn vertrauen. Ja? Also in ganz vielen Kleinigkeiten, auch im Alltag, sollte ein Kind Gottes sich eigentlich von einem Kind dieser Welt unterscheiden. Auch wenn es Konflikte gibt, in der Arbeit, eine Auseinandersetzung, ein Gespräch mit dem Chef, das sollte ein Unterschied sein zwischen einem Kind Gottes und einem Kind dieser Welt. Ja? Deswegen ist es gar nicht normal, wenn Christen nach Menschenweise wandeln, sondern das ist etwas Krankhaftes, etwas Unnatürliches. Ja? Wenn wir unsere langjährigen Nachbarn sagen, oh, die sind Christen, das hätte ich aber nicht gedacht, das bin ich schon 20 Jahre, wohne ich neben Dynamo, habe ich noch nie was bemerkt. Dann müssen wir uns fragen, was ist da los? Ja? Wir sollten einen Unterschied machen und anders leben als diejenigen, die im Fleisch sind. Also deswegen diese Situation, diese waren unzweifelhaft Kinder Gottes, Gläubige, aber sie waren stecken geblieben in ihrer geistlichen Entwicklung und zwar deshalb, weil sie ihrem Fleisch Raum gegeben haben in einer Weise, dass ihr geistliches Wachstum blockiert wurde. Und das ist unser Problem auch. Ja? Da müssen wir nicht an irgendwelche anderen Geschwister denken, sondern da müssen wir an uns selber denken. Das ist unser Problem von jedem Einzelnen von uns. Ja? Dass wir ein Stück weit viel zu sehr dem Fleisch Raum geben, anstatt dem Geist. Was ist das Kennzeichen eines fleischlichen Christen? Nun, da können wir ein Bibelstudium mal machen. Das habe ich mal gemacht in meinem Buch Christus, unsere Heiligung. Da könnt ihr das, wenn ihr wollt, mal nachlesen. Ja? Es ist erschreckend, was da alles rauskommt. Ein fleischlicher Christ ist vor allen Dingen selbstbezogen und liebt sich selbst, statt Christus und den Nächsten. Ja? Das ist eigentlich eine ganz grundlegende Eigenschaft. Er ist egoistisch. Alles dreht sich darum, werden meine Bedürfnisse befriedigt, zum Beispiel in der Gemeinde. Gefällt mir es da, fühle ich mich da wohl, werde ich gebauchpinselt, bekomme ich das, was ich gerne möchte. Nicht die Rede davon zu sagen, kann ich da dienen, kann ich da Opfer bringen, wie kann ich dazu beitragen, dass der Herr verherrlicht wird, sondern ich meiner mich. Launisch und gefühlsbetont. Wenn man also einem fleischlichen Christen etwas nicht recht macht, dann ist der böse, dann ist der sauer, dann ist er vielleicht sogar unversöhnlich, dann schlägt er zurück mit spitzen Bemerkungen, mit Tratsch und Klatsch hintenrum, mit allen möglichen Dingen. Ein fleischlicher Christ ist dem Wort Gottes ungehorsam. Der sagt, das Wort sagt zwar so, aber ich mach's anders. Ja? Eigenwillig. Das Wort Gottes, mit dem hat er ständig Schwierigkeiten. Irgendwo ist es eng und gesetzlich. Lauter Vorschriften liest er da, wenn er in die Bibel hineinschaut. Es gefällt ihm nicht. Ein fleischlicher Christ ist unbeständig. Heute ist er gut drauf und gut gelaunt. Da kann er sogar mal auch einiges Gutes tun. Und morgen ist er mies gelaunt und dann ist alles aus und dann wird sein geistliches Leben auf den Nullpunkt runtergefahren. Und dann geht es mal wieder auf, mal wieder ab und mal wieder auf. Ein fleischlicher Christ hat ein zwiespältiges Herz. Ein Teil seines Herzens sagt, ich will Christus dienen. Der andere Teil sagt, ich will mich selbst verwirklichen. Und so geht es immer hin und her. Ja? Dieser Kampf. Ein fleischlicher Christ ist oft streitsüchtig. Man legt sich besser nicht mit ihm an, sonst wird es schwierig. Manchmal auch unehrlich. Er täuscht andere über sein eigentliches Wesen, über seine Absichten. Er sagt nicht, was er meint nicht, was er sagt. Ja, das sind nur so ein paar Eigenschaften. Wir könnten das, wie gesagt, aus der Bibel einfach die Ermahnungen nehmen. Ja? Alles Geschrei, aller Streit, aller Neid, alle Bosheit sei von euch weggetan. Das sind genau die fleischlichen Dinge. Ja? Und so habt ihr verschiedene Kataloge in den Briefen, wo man das sehr genau feststudieren kann, was Fleischlichkeit heißt. Aber ich denke, für uns ist wichtiger die Frage, wie können wir denn Fleischlichkeit überwinden? Wie bekomme ich Sieg über mein Fleisch, damit dieses Wachstum geschehen kann? Nun, etwas ganz Entscheidendes finden wir auch im Galaterbrief, im Vers 24 in Galater 5. Das wollen wir einmal mit uns auch lesen miteinander. Da heißt es, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Also es gibt einen Sieg über das Fleisch und der liegt in dem Herrn Jesus Christus und seinem Werk, nicht in uns. Und dieser Sieg liegt darin, dass als wir von Neuem geboren wurden, da wurden wir hineinversetzt in den Kreuzestod Jesu Christi und in die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist unser Sieg, dass wir mit dem Herrn verbunden sind in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Warum? Das sagt uns das 6. Kapitel des Römerbriefs. Ein Kapitel, das ich euch sehr empfehle, immer wieder mal zu studieren, weil da liegt etwas ganz Entscheidendes drin, auch für unser geistliches Leben. Und da heißt es, ich sage auszugsweise ab Römer 6, Vers 1, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und dann heißt es, Vers 5 weiter, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und dann heißt es in Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eigentlich der Schlüssel. Ich darf im Glauben erkennen, als ich von Neuem geboren wurde, da wurde mein Fleisch und der fleischliche Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt durch die Kraft des Kreuzestodes Christi. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Stellung, eine objektive Stellung, die eigentlich begonnen hat mit meiner Wiedergeburt. Ja? Das heißt, mein Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden muss ich nicht selber kreuzigen, das geht gar nicht, aber ich darf erkennen, es ist mit Christus ans Kreuz genagelt, hingerichtet und gestorben. Ja? Das kann ich nur im Glauben annehmen. Das kann ich nur im Geist erfahren, weil das Fleisch lebt ja noch, ja, das ist ja klar, das merken wir auch immer wieder. Aber ich darf im Glauben damit rechnen, ich darf mich dafür halten, der Sünde und dem Fleisch tot zu sein. Und dann erfahre ich es auch in meinem Leben. Ja? Das ist genau dieser Punkt, wo wir nicht sagen können, ich fühle mein Fleisch gestorben, deswegen sündige ich jetzt nicht, sondern wo ich sagen muss, ich gebe im Glauben meinen fleischlichen Begierden in den Tod und dann erfahre ich die Kraft dieses Kreuzes Todes. Wenn ich zuerst geglaubt habe und im Glauben gehandelt habe, das ist oft das Schwierige, wo es Gläubigen schwer macht, diese Glaubensstellung einzunehmen. Und dann erfahren sie auch den Sieg über das Fleisch nicht so. Ja? Ich muss ganz bewusst die Regungen des Fleisches in den Tod geben, wenn sie zum Beispiel Zorn und Ärger, von mir aus, ich bin irgendwo schlecht behandelt worden in einem Laden von einem Verkäufer und jetzt kocht es in mir. Ja? Da muss ich hingehen und sagen, und ich gebe diesen Ehrgeiz in den Tod. Ja? Wir lesen das im Kolosser 3. Und das ist genau der Weg, wie wir da von der Fleischlichkeit im Prinzip wegkommen. Da heißt es ja in Kolosser 3, ab Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst sind. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Vers 8. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Ich muss das ganz bewusst in den Tod geben. In dem Glauben, dass der Kreuzestod Christi für mich wirksam ist. Dass er eine ganz reale Kraft und Macht in meinem Leben ist. Ja? Und dann erfahre ich auch diesen Sieg. Dann erfahre ich, dass Zorn, Wut, Bosheit und Ärger ihre Macht über mich verlieren. Aber nur, wenn ich diese Glaubensstellung einnehme. Nicht, wenn ich nach dem Gefühl handle. Wenn ich sage, ich fühle eigentlich nur den Ärger, der da in mir aufsteigt. Ja, du liebe Zeit, du wirst auch nichts anderes fühlen. Ja, du musst es bewusst im Vertrauen auf den Herrn in den Tod geben. Und dann merkt man plötzlich, ja, der ist ja weg. Ja, ich kann ja plötzlich so handeln, wie es der Geist Gottes möchte. Ja, ich bin da frei. Ja, aber das ist manchmal auch ein Kampf. Das geht nicht immer so gleich beim ersten Mal. Ja, das ist manchmal, merkt man, wie mächtig diese Leidenschaften und Begierden sind. Und es kostet einen Glaubenskampf. Aber genau das sagt die Bibel, tötet sie, diese Glieder. Nicht hätschelt sie, tötet sie. Das ist nämlich der Punkt. Wir hätscheln manchmal unsere negativen Emotionen. Wir suchen Ausreden. Naja, wenn der auch so böse zu mir ist, dann habe ich doch ein gutes Recht, ärgerlich zu sein. Ja, das ist die Frage. Haben wir das? Nein. Die Bibel sagt, nein, wir haben das nicht. Ja? Und genau da ist auch das Problem vieler fleischlicher Christen, sie nehmen nicht Partei gegen ihre eigenen fleischlichen Begierden. Ja? Die Frage ist, stelle ich mich auf die Seite des Geistes, der von Gott erneuert ist und der das will, was Gott will, oder stelle ich mich auf die Seite meines Fleisches und solidarisiere mich mit meinen eigenen üblen inneren Regungen. Und viele fleischliche Christen tun genau das. Ja? Sie solidarisieren sich mit ihrem Fleisch und finden Entschuldigungen dafür und hätscheln es und nähren es. Und dann wundern sie sich, dass sie geistlich nicht auf einen grünen Zweig kommen. Ja? Wenn ich von der Bibel her handle, dann muss ich sagen, ich verurteile meinen Zorn, ich gebe ihn in den Tod. Der ist böse. Das ist nicht das, was Gott will. Und ich will nichts damit zu tun haben. Ja? Das ist also diese innere Entschlossenheit, die auch ein Stück zum Ausdruck kommt, wenn der Herr sagt, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hack sie ab. Ja? So müssen wir unseren fleischlichen Empfindungen gegenüber handeln. Ja? Abhacken, nicht hätscheln, nicht sagen, das gehört doch zu mir. Ja? Das gehört zu meinem alten Leben, das sollte nicht mehr bei mir zu finden sein. Und dann kann ich mich davon distanzieren und es in den Tod geben. Und die andere Seite, die finden wir eben auch in Galater 5, nämlich, dass wir dem Geist Gottes bewusst Raum geben, dass er wirken kann. Wir haben ja gesehen, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und den Geist gegen das Fleisch. Das heißt, der Wille des Geistes Gottes in uns ist, dass wir unsere Fleischlichkeit überwinden, dass wir die Sünde vermeiden und überwinden, dass wir den Willen Gottes tun und zu seiner Ehre leben. Ja? Wenn ich jetzt beleidigt und gekränkt werde von meinem Chef, dann ist es der Wille des Geistes, dass ich liebevoll und freundlich ihm antworten kann. Eine Antwort, die Kohlen auf sein Haupt schiebt. Anstatt im Zorn und Ärger meine fleischlichen Emotionen loszulassen. Ja? Also der Geist wirkt gegen das Fleisch und das Fleisch wirkt gegen den Geist. Und jetzt muss ich mich bewusst auf die Seite des Geistes stellen und das Fleisch in den Tod geben. Und dann bekomme ich Sieg. Dann bekommt der Geist Gottes Raum. Dort, wo das Fleisch Raum hat, hat der Geist nicht Raum. Wo der Geist Raum hat, da hat das Fleisch keinen Raum. Ja, das ist das Herrliche. Wenn ich wirklich im Geist wandle, dann sind die Impulse des Fleisches nicht völlig weg, aber sie sind sozusagen so abgedämpft und abgeschottet, dass sie sich nicht auswirken können. Dass sie mich nicht steuern können. Und das ist eigentlich das Ziel unseres geistlichen Lebens. Also deswegen heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also wir leben eigentlich durch den Heiligen Geist, das ist unsere Existenz, aber wir sollen auch in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes unser Alltagsleben führen. Und das beinhaltet zum Beispiel eine gewisse Wachsamkeit. Ja? Wir sind manchmal so im Halbschlaf, ja, und dann überfällt einen so eine fleischliche Emotion und zack, schon ist sie durchgekommen und hat unser Handeln bestimmt. Ja? Wenn wir dagegen wachsam sind, dann merken wir, oh, da kommt Groll auf. Ja? Moment mal, jetzt muss ich ins Gebet und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht im Fleisch mich versündige. Ja? Diese Wachsamkeit, dieses auch Beurteilen, welcher Impuls kommt jetzt vom Geist und welcher vom Fleisch? Das ist auch wichtig, ja? Dass ich einfach da reagiere und dass ich wirklich dem Wort Gottes gemäß handle, dann kommt der Geist zum Tragen in mir, ja? Und nicht das Fleisch. Also ich soll dem Geist Raum geben. Dazu gehört Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Ja? Der Geist Gottes führt mich zum Gehorsam. Der Geist Gottes führt mich dazu, meinen Leib als Werkzeug Gott zur Verfügung zu stellen, als Werkzeug der Gerechtigkeit. Römer 6. Also es ist ein Schlüsselkapitel. Wir können leider nur ganz kurz darauf eingehen. Aber lest das. Da sind ganz entscheidende Dinge ausgesagt. Es geht also darum, dass ich ganz bewusst sage, ich bin ein Leibeigener, ein Sklave Jesu Christi. Mein Leib gehört nicht mir. Meine Zunge gehört nicht mir. Die schon gar nicht. Meine Hand gehört nicht mir und mein Fuß, sondern es gehört alles Gott. Es gehört dem Herrn Jesus. Und das bedeutet, dass ich lerne, meine eigenen Impulse, meine fleischlichen Dinge abzulegen und mich ganz bewusst eben in dieser Kompletthingabe dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was in Römer 12, Vers 1 steht. Auch eben ein Schlüssel für unser geistliches Leben. Das ist eigentlich das, was wir bei der Bekehrung versprochen haben und was wir auch einlösen sollten. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also man kann sagen, diejenigen Gläubigen, die diese klare Hingabe vollziehen und vollzogen haben, die haben es in ihrem geistlichen Leben wesentlich leichter. Ja, das ist einfach ein Schritt, der ist notwendig, denn der ist der Wille Gottes. Und es sollte eine Haltung sein, eine Grundhaltung, die wir immer mehr einnehmen. Und dann kann der Geist Gottes wirklich in uns wirken und uns Kraft verleihen, die Sünde und das Fleisch zu überwinden. Wenn wir aber immer wieder unseren Leib als Werkzeug für das Fleisch missbrauchen, dann wird der Geist Gottes betrübt und kommt nicht weiter mit uns. Ja, also das ist eine ganz entscheidende Front, ganz Hingabe, Römer 12, Vers 1. Ja, gebt eure Leibe als Werkzeuge hin. Entweder sind sie Werkzeuge zur Sünde oder Werkzeuge zur Gerechtigkeit. Ja. Irgendein Werkzeug sind wir immer. Und wir sollten ganz bewusst uns Gott zur Verfügung stellen. Und dann gehört natürlich dazu auch Studium des Wortes Gottes, Gebet, das wissen wir, das stärkt den Geist Gottes in uns. Wenn wir in der Abhängigkeit von Gott wandeln, wenn wir ohne Gebet wandeln, dann wandeln wir unabhängig von Gott. Dann sagen wir in der Praxis, ich kann das alleine. Ja? Wenn ich merke, wie abhängig ich vom Herrn bin, dann bete ich viel, weil ich in allem sehe, ich brauche seinen Beistand, seine Führung, seine Kraft. Mit eigener Kraft komme ich nirgends hin. Und jemand, der das erkannt hat, der kann im Geist wandeln. Denn solange wir noch in eigener Kraft wandeln, ist der Geist Gottes blockiert und eingegrenzt in seinem Wirken bei uns. Ja? Und deswegen Studium des Wortes Gottes, Gebet gehört ganz wesentlich dazu, dass wir wirklich die Fleischlichkeit überwinden können. Ja, die nächste Frage ist, wie können wir im Glauben gesund wachsen? Also wir haben gesehen, das Problem des Fleisches ist etwas ganz Zentrales. Das muss ein Stück gelöst werden, damit wir überhaupt weiterkommen, über diese Phase der Unmündigkeit hinauskommen. Und nun gibt es ja Wachstumsstufen. 1. Johannes 2, da finden wir die kleinen Kindlein, die Jünglinge und die Väter. Es gibt also ein geistliches Wachstum, das in gewisser Weise ähnlich ist wie das Wachstum, was wir in der Natur beim Menschen finden. Wir werden da nachher noch drauf zurückkommen, aber wichtig ist, wie können wir gesund wachsen im Glauben? Und ich möchte als erstes hervorheben, das Wort Gottes. Wir sollen auf die Unterweisung des Wortes Gottes hören und dem Wort Gottes auch gehorchen. Das ist ganz entscheidend. Also hören heißt natürlich nicht nur, dass ich mir Predigten anhöre. Sehr interessant, diese Zusätze zu dem Wort hören. Man kann anhören, man kann zuhören. Das ist schon mal ein bisschen mehr als nur anhören. Man kann mithören, man kann Dinge auch überhören. Man kann seine Ohren auf Durchzug stellen, wenn man in der Gemeinde ist. Wie viele junge Menschen und auch manche Nichtjunge, die in Gemeinden gehen, tun das. Die gehen hinterher raus, so wie vorher, die haben von der Predigt im Grunde nichts innerlich mitgenommen. Sondern es geht darum, dass wir wirklich hören in einer aufnahmebereiten Weise. Dass wir mit Sanftmut dieses uns eingepflanzte Wort aufnehmen. Das ist wichtig. Und das ist ganz interessant, wenn wir zum Beispiel lesen im 1. Petrusbrief, das ist ja ein Brief, der sich auch sehr mit geistlichem Wachstum beschäftigt und mit diesen Dingen im 1. Petrus, heißt es dann in Vers 14 folgende, als gehorsame Kinder, oder man kann auch sagen, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also wir sollen gehorsame Kinder sein. Das heißt, wenn unser himmlischer Vater uns etwas sagt durch die Bibel, dann sollten wir es tun. Einfach umsetzen. Beherzigen, gehorchen. Und das fällt uns so schwer. Weil das Fleisch kann wunderbar sein, Begierden und Lüsten gehorchen, aber ganz schwer nur dem Wort Gottes. Und da müssen wir lernen, weil wir auch von Natur aus, denke ich, oft heute von der antiautoritären Prägung und Erziehung unserer Generation her, wir haben nicht mehr wirklich gelernt zu gehorchen von Natur aus. Weder in der Schule noch in der Familie oft. Wir sind eigentlich eine ziemlich rebellische, ungehorsame Gesellschaft. Und das müssen wir als gläubige Christen bewusst verlernen, bewusst anders praktizieren, damit wir geistlich weiterkommen können. Es ist ganz interessant auch zu sehen, wenn wir das Buch der Sprüche anschauen, das ist übrigens ein Buch, was auch zu unserem geistlichen Wachstum sehr beiträgt und was ich jedem nur empfehlen kann, immer mal wieder zu studieren. Das Buch der Sprüche ist eine Unterweisung des himmlischen Vaters an die Kinder Gottes. So können wir das lesen. Und es ist ganz interessant, was da alles für hilfreiche Dinge geschrieben stehen. Ich möchte zu unserem Punkt einfach nur einmal aus Sprüche 2 ein paar Verse lesen. Und das wollen wir einfach mal so lesen, dass der himmlische Vater hier seine Kinder ermahnt und ihnen Hilfestellung gibt. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Also das ist die Haltung eines Schülers, eines Jüngers, eines, der in der Schule Gottes lernen will. Und wir sollten nicht sein in der Schule Gottes, so wie viele Schüler heute in der normalen Schule sind. Ich ich habe keine Lust, ich mache nur das Nötigste, ich mache meine Hausaufgaben nicht. Das kann man auch im geistlichen Sinn. Und es hat auch unangenehme Folgen. Nicht nur in der Schule. Ja? Und dann Sprüche 7, Vers 1 bis 3 zum Beispiel. Dieser Eifer, das ist etwas, was wir lernen müssen, was wir erbitten dürfen. Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben, und bewahre meine Lehre wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Merkt ihr etwas, wie innig hier das Verhältnis des Kindes Gottes zu dem Wort Gottes beschrieben wird? Das soll verinnerlicht werden. Das soll ausgelebt werden. Das soll unsere Finger regieren und unsere Lippen und unsere Augen. Und diese Haltung, wenn wir die haben, dann wachsen wir auch. Dann wachsen wir gesund und rasch. Und in dem Maß, wie wir mit dem Wort Gottes nachlässig und schludrig umgehen, ihm nicht gehorchen, es nicht verinnerlichen, ja, dann wird unser Wachstum zurückbleiben. Ja? Ein Kind, das zum Beispiel seine Nahrung immer runterschlingt, ohne es zu kauen und es richtig zu verdauen, das wächst nicht richtig, obwohl es vielleicht einiges zu sich nimmt. Ja? Und da müssen wir auch lernen, in der richtigen Weise mit dem Wort Gottes umzugehen. Das Wort Gottes gibt uns Erkenntnis Gottes, haben wir gelesen. Und da finden wir in Kolosser 1, Vers 10 auch so eine Entsprechung in der neutestamentlichen Apostellehre. Der Segen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist ein Vielfacher. Aber was da dazugehört, Vers 10 in Kolosser 1, das lesen wir da. Oder ich lese schon mal ab Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ja, also wir sollen den Willen Gottes immer besser erkennen. Und aber unseren Gott selber auch. Und das geschieht eigentlich nur, wenn wir uns gehorsam mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das Wort Gottes offenbart uns das Wesen Gottes und das Wort Gottes offenbart uns den Willen Gottes. Und je mehr wir den Willen Gottes tun, desto tiefer dringen wir auch in die Erkenntnis des Wesens Gottes ein, in diese Vollerkenntnis oder richtige Erkenntnis, gründliche Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist Gottes Ziel und das entscheidende Gnadenmittel ist das Wort Gottes. Aber es gibt auch noch andere wichtige Dinge. Was ich auch betonen möchte, weil es heute auch so unmodern ist, das ist dienen und sich unterordnen als einen ganz wichtigen Faktor für Wachstum. Wisst ihr, gläubige Christen, die in einer Gemeinde sind und die immer nur bedient werden wollen, die immer nur konsumieren wollen, die sich verhalten wie nörgelnde Zuschauer einer Fernsehshow, wo sie sagen, das passt mir nicht und das gefällt mir nicht und da möchte ich besser unterhalten werden, die sind geistlich krank. Gott möchte, dass wir lernen, indem wir dienen. Indem wir uns bewusst Gott zur Verfügung stellen, aber auch in der Gemeinde zur Verfügung stellen, dass wir sagen, Herr, wo kann ich dir dienen? Wir haben uns bekehrt, 1. Thessalonicher 1, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und wenn das zu kurz kommt, dann gibt es geistliche Krankheit. Es gibt ein weltliches Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das ist weltlich, aber das könnte auch in der Bibel stehen, weil es eine Wahrheit ausspricht, die man auch im Geistlichen wahrnehmen kann. Ein Christ, der sich die ganze Zeit um sich selber dreht, der nicht dient, der sich nicht einbinden lässt, nicht in die Pflicht nehmen lässt, der wird nörglerisch, der wird anspruchsvoll, der wird irgendwann mal auch sagen, tschüss, hier gefällt es mir nicht, ich suche mir was anderes, was mir besser gefällt. Ja, das ist krank. Da gibt es kein Wachstum. Der Herr Jesus selber ist in diese Welt gekommen und er ist der Herr der ganzen Welt. Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, sagt er. und sein Leben zum Lösegeld zu geben. Ja? Also auch wir sollen dienen, uns zur Verfügung stellen. Und es bedeutet immer auch gleichzeitig, uns unterzuordnen und einzuordnen. Da kommen wir am Sonntag nochmal drauf. Ja? Aber das ist hier auch schon wichtig. Ist doch interessant. In 1. Petrus 5,5, da finden wir so eine Bibelstelle, die sicherlich zu denen gehört, die mit am wenigsten beachtet werden und praktiziert werden in den Gemeinden. Da heißt es ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Unterordnung bedeutet ganz einfach, man kann als Gläubiger viel lernen, wenn man erstmal in einer gesunden Gemeinde unter der Anleitung reiferer Christen dient. Nicht gleich Predigtdienste, ja, sondern vielleicht erstmal eher, ja, dass man den Raum putzt und aufräumt oder dass man im Büchertisch mal ein Zeugnis gibt, dass man einfach mal anpackt, Dinge tut unter der Anleitung reiferer Christen und ihnen einfach auch mal folgt. Und daraus entsteht Wachstum. Und aus einer krankhaften Unabhängigkeit und der Weigerung, sich unterzuordnen und zu dienen, entsteht Krankheit, Stagnation und sogar geistlicher Rückgang. Das müssen wir ganz klar sehen. Titus 3, Vers 1 finden wir auch eine ganz interessante Aussage zu diesem Thema. Da heißt es, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Und das gilt in gewisser Weise auch in der Gemeinde. Ja? Wir sollen bereitwillig uns unterordnen, dort wo reifere Christen sind, dort wo die Gemeindeleitung auch etwas sagt. Und wir sollen bereit sein zu dienen und gute Werke zu tun. Dann werden wir auch geistlich wachsen. Wenn wir uns das anschauen, das Beispiel des Timotheus, und das ist der Diener Gottes gewesen, nächst dem Apostel Paulus, der das beste Zeugnis hat in der Heiligen Schrift von Gott. Was heißt es da von Timotheus in Philipper 2, Vers 19? Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Wisst ihr, das ist dieser Prozess der Reife, den wir alle ganz gerne elegant umgehen. Ja? Dass man nämlich erstmal mit einem reiferen Christen zusammen dient. Ja, sogar diesem Christen dient. Dem Apostel Paulus in dem Fall. Und dann kommt etwas, das nennt man Bewährung. Und wie kommt Bewährung zustande? Durch Treue. Durch Ausharren. Ja, es gibt manche Leute, die sind bereit zu Kurzzeiteinsätzen im Reich Gottes. Ja? Kurzzeiteinsatz. Ja? Aber Langzeiteinsätze im Reich Gottes, das ist schwierig. Ja, aber der Timotheus hatte einen Langzeiteinsatz. Der hat 7, 8, 9 Jahre dem Apostel Paulus gedient. In den schwierigsten Umständen. Der Apostel Paulus hatte ja kein gemütliches Leben. Der Timotheus hat fast alles geteilt mit ihm. Er hat sich bewährt. Und so kann Gottes Geist ihm eine Empfehlung ausstellen. Ja, vielleicht wollen wir die auch für unser Leben haben. Ja? Aber da gehört eben dieses Dienen mit dazu. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, das ist, dass wir der Erziehung des himmlischen Vaters Folge leisten und bewusst der Züchtigung und Erziehung unseres Vaters Ja sagen, mitwirken daran. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn Gott kann gewisse Fleischlichkeiten, gewisse Hindernisse und Fehlhaltungen in unserem Leben nur dadurch überwinden, dass er uns züchtigt. Das ist auch so ein Name, der Begriff, der ist schon fast kriminalisiert, ja, aber die Bibel verwendet ihn. Und Züchtigung schließt alles ein in der Bibel. Ja? Das schließt ein Unterweisung, Belehrung, Ermahnung, Korrektur, Strafe, auch solche, die wehtut. Und dann auch wieder Zurechtbringung und Ermutigung in den richtigen Wegen. Das alles schließt Erziehung ein. Ja? Und jedes wahre Kind Gottes ist in der Erziehungsschule seines himmlischen Vaters. Aber wie in der echten Schule verhalten sich die Kinder sehr unterschiedlich in dieser Schule Gottes. Und das bestimmt auch ihr Wachstum. Ich lese mal Hebräer 12, ab Vers 5. Ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, die Erziehung des Herrn. Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns nur für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Was machen wir, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt? Was machen wir, wenn Gott unsere Wünsche enttäuscht? Wir haben die ganze Zeit gebetet für irgendetwas. Vielleicht für einen gläubigen Ehemann, vielleicht für einen guten Beruf, vielleicht, dass wir als Missionare ins Ausland gehen können. Und Gott macht einfach die Tür zu. Er sagt nein. Was machen wir da? Viele Christen werden dann bitter. Viele Gläubige lehnen sich innerlich auf, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sagen, mit frommen Worten ummänteln. Sie haben ein Stück Groll gegen Gott. Sie sind unzufrieden wie Israel in der Wüste. Und was entsteht daraus? Tja, daraus entstehen Wachstumsblockaden. Daraus entsteht geistlicher Rückgang, Not, vielleicht Depression, psychische Probleme, alle möglichen Dinge. Wenn wir Gott widerstehen, wenn wir Gottes Erziehung, seiner Hand Widerstand leisten, dann bringt uns das keinen Segen. Das ist uns klar, eigentlich. Und trotzdem handeln wir manchmal wie trotzige, uneinsichtige Kinder. Wir glauben der Stimme des Teufels und der Teufel sagt, Gott haut dich in die Pfanne. Er meint es nicht gut mit dir. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, auch gerade dann, wenn schwere Dinge auf dich zukommen, Gott liebt dich und Gott meint es gut mit dir. Und genau das, was du jetzt erduldest, das muss dir zum Besten dienen. Das hat Gott so verordnet. Tja, und dann wird es hart, dann wird es schwierig. Und das braucht man ja gar nicht leugnen. Aber genau da sollen wir uns durchringen zu einem Ja, Vater. Und dann geht es weiter. Dann kann Gottes Geist sein Werk an uns tun. Dort, wo wir trotzig und rebellisch sind, geht es nicht weiter. Ja? Wir drehen uns im Kreis. Israel in der Wüste ist immer im Kreis gelaufen, ein Stück weit. Ja? Die kamen nicht ins gelobte Land. Sie haben gemurrt. Sie haben nicht Glauben gehabt. Und das dient uns zum Vorbild, dass wir es anders machen. Ihr Lieben, und da ist ein ganz grundlegender Punkt, dass wir verstehen, wenn Gott uns in alle möglichen Schwierigkeiten führt. Ja? Zum Beispiel, wir bekommen einen ganz schwierigen Chef. Ja? Du kannst menschlich denken, oh, nicht auch das noch. Ja? Ich gucke mal, wo ich mich irgendwo anders bewerben kann. Und das muss doch möglich sein, da aus diesem Ding rauszukommen. Tja, und dann kann ich lernen und sagen, ja Vater, du hast doch mir diesen Chef vor die Nase gesetzt. Du arbeitest an mir und dann will ich es doch auch geschehen lassen. Gib mir Gnade, dass ich die Lektionen lerne, die ich hier lernen soll. Gib mir Gnade, dass ich diesen schwierigen Chef mit Gehorsam, mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Demut begegne. Das ist nicht einfach. Aber genau das ist die Schule Gottes. Und dort, wo wir sagen, ich verstehe das alles gar nicht und ich rebelliere und ich suche mir einen Ausweg, dann laufen wir Gott aus der Schule. Wisst ihr, und das bringt nichts. Ja? Das bringt nur das, dass wir dieselbe Lektion irgendwann nochmal lernen müssen und dann wird sie meistens etwas schmerzhafter und schwieriger als beim ersten Mal. Ja? Wir können Gott nicht aus der Schule laufen. Ja? Das hat der Verfasser von Psalm 139 ganz richtig erkannt. Ja? Und wenn ich selbst in die fernsten Gegenden laufen würde, dann bist du immer noch da. Das hat keinen Sinn. Ja? Es ist besser, ich ergebe mich und demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Manchmal geht es bis Klagelieder 3. Ja? Schwierige Dinge, harte Dinge. Aber da geschieht Reifung, ihr Lieben. Reifung und Wachstum geschieht nicht dort, wo es uns gut geht. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon mal kurz angeschnitten. Reifung und Wachstum geschieht meistens in Krisen und Schwierigkeiten und Nöten. So sind wir gestrickt. Und so arbeitet Gott auch mit uns. Und deswegen lasst uns durch diese Krisen und Nöte hindurchgehen mit standhaftem Ausharren. Das ist ein Schlüsselwort für Wachstum. Standhaftes Ausharren. Drunter bleiben unter der Last und der Lektion Gottes, bis Gott sie wegnimmt. Nicht vorher weglaufen. Und wir lesen etwas ganz Wunderschönes über das standhafte Ausharren in Jakobus 1. Da heißt es, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und wir lesen dann in Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung oder die Prüfung erduldet oder standhaft darin ausharrt, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Also drinbleiben, drunter bleiben, annehmen, Ja sagen, auch verstehen suchen, was hat Gott damit vor. Nicht fragen, warum, Herr, sondern fragen, wozu, Herr. Das ist ein Unterschied, gell? Wozu, Herr? Ich verstehe, dass du das mir gegeben hast. Was darf ich dran lernen? In welche Richtung soll ich jetzt in der Situation mit dir zusammenwirken, dir gehorchen, auf dich antworten, damit du zu deinem Ziel kommst mit mir? Und dann geht es weiter. Dann kommt Wachstum. Ja? Und dieses standhafte Ausharren heißt manchmal über Jahre, manchmal über Wochen. Das bestimmt Gott. Ja? Wir müssen einfach drunter bleiben, bis der Herr sein Werk vollendet hat. Und wir wissen, jede Prüfung, jede Not und Bedrängnis lässt Gott nur so lange zu, bis das erreicht ist, was er gewollt hat. Dann nimmt er sie weg. Mit jeder Prüfung hat Gott schon den Ausgang bereitet. Das ist doch eine herrliche Verheißung, die wir in 1. Korinther 10 da haben. Das dürfen wir festhalten. Dann können wir standhaft ausharren. Das Ziel ist Christusähnlichkeit. Das Ziel ist Frucht bringen zur Ehre Gottes. Das Ziel ist, dass wir immer mehr den Vater und den Sohn in unserem Leben erkennen. Und ich möchte zum Abschluss, ich strapaziere euch heute Abend ein bisschen, dieses Ziel noch etwas genauer betrachten. Nämlich die volle Mannesreife in Christus. Das haben wir in Epheser 4 gelesen. Ja? Gottes Ziel ist, dass wir zur vollen Mannesreife kommen, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle des Christus. In Kolosser 1, 29 lesen wir etwas ganz Ähnliches von dem Apostel Paulus, der seinen Dienst beschreibt und der sagt, Vers 28 und 29, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen oder ausgereift in Christus Jesus darzustellen. Reife, ausgewachsen, könnte man auch sagen. Ja? Auf das Vollmaß des Wuchses gebracht. Und das passiert mit dem natürlichen Menschen dann irgendwann so mit 18, 19 heutzutage. Ne? Dann wächst er nicht mehr weiter in die Größe, dann sollte er innerlich weiter wachsen. Ja? Da gibt es immer noch viel Raum, aber er ist erstmal ein erwachsener Mann. Ja? Und genauso ist es auch bei uns gedacht, es gibt ein Stadium der Reife des erwachsenen Mannes, nach Johannes das Väterstadium. Das heißt aber noch nicht, dass man dann nichts mehr lernt oder nicht mehr wächst. Das heißt nur, dass man ein gewisses Maß der Mündigkeit und Reife und Belastbarkeit erreicht hat, ein reifer Gläubiger. Und dann geht das Wachstum immer noch weiter, bis zum Ziel. Wir werden nie aufhören zu wachsen. Aber immerhin ist da eine Phase erreicht, die Gott ganz wichtig ist, dass wir Mündige und Erwachsene in Christus sind. Was ist dieses Ziel? Wie gesagt, manchmal wird es übersetzt mit vollkommen. Das Wort Teleios kann heißen vollkommen im Sinn von perfekt. Es kann heißen vollständig und es kann heißen ausgereift, dass das Ende des Wachstumsprozesses erreicht ist. Ja? Und an vielen Stellen ist genau dieses gereift gemeint. Ja? Und da sind manche Leute auch auf ganz falsche Lehren gekommen, wenn da vollkommen übersetzt wurde, weil man dann gedacht hat, wir können hier in diesem Leben schon sündlos perfekt sein, genau gleich wie Christus. Das geht erst in der Herrlichkeit. Aber wir können hinwachsen, Schritt für Schritt hinwachsen zu Christus. Was ist also diese Reife, die der Apostel Paulus zum Beispiel in Philipper 3 anspricht? Er war reif und trotzdem hat er gesagt, nicht, dass ich schon vollendet wäre oder es schon ergriffen hätte, ja? Er hat immer noch Raum zum Wachsen gehabt. Aber er war ein reifer Gläubiger. Wie sieht dieses Reifestadium aus? Ich kann das jetzt nur ganz kurz von der Bibel her zusammenfassen, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Eine tiefe und umfassendere Erkenntnis Gottes und seiner Gnade, seiner Herrlichkeit und Macht. Eine tiefere Erkenntnis des Herrn Jesus Christus, seiner Fülle, seiner Liebe, seiner Gnade. Das gehört zur Reife ganz wesentlich dazu. Ja? Schon das kleine Baby in Christus erkennt den Vater und erkennt den Sohn. Aber im Laufe unseres Glaubenslebens werden wir erleben, dass da so viele Dinge dazugehören und die Fülle des Christus werden wir nie ausschöpfen. Aber ein reifer Christ hat Gott erkannt und er ist zur Ruhe gekommen in Gott. Wenn du immer noch hin und her getrieben bist, keine Heilsgewissheit hast, von Sorgen und Ängsten geplagt bist, dann bist du nicht zu dieser Reife gelangt. Da gehört auch die Ruhe in Christus dazu. Dankbarkeit, Heilsgewissheit, Liebe, Glaube, ein festes Herz, das durch die Gnade fest wurde. Ja? Ein junger, unreifer Christ hat meistens ein schwankendes, ängstliches, hin und her geworfenes Herz. Ist auch nicht so schlimm, das ist normal, wenn man noch jung ist. Ja? Wenn das nach 20, 30 Jahren Glaubensleben immer noch so ist, dann muss man sich fragen, ist da vielleicht irgendwo ein Glaubenshindernis? Sollte eigentlich anders geworden sein. Ein reifer Christ ist ein Christ, der die Frucht des Geistes in Liebe, Geduld, Sanftmut, Friede zu einem erkennbaren Maß erlebt und auslebt. Auch darin wachsen wir bis zum Ende. Wir werden da nie vollkommen sein. Aber es sollte einfach Frucht des Geistes einfach offenbar sein. Auch für andere. Ja. Ein reifer Christ ist ein Christ, der gehorsam und diensttauglich ist. Wenn man manchmal in die Gemeinden reinschaut, wer von den vielen Geschwistern, die da zu Besuch kommen, wer ist denn tauglich, einen Dienst zu übernehmen, vielleicht einen schwierigen Dienst, einen Dienst, der zeitraubend ist, der uns was kostet. Ja, da wird es manchmal eng. Es sind manchmal nicht sehr viele. Und ein reifer Christ ist ein Christ, der bereit ist zu dienen. Und zwar auch unscheinbare, unbeliebte Dienste zu tun. Und er ist tragfähig und belastungsfähig. Das ist eine ganz entscheidende Eigenschaft eines reifen Christen. Wisst ihr, das Problem ist bei manchen Gläubigen, wenn die zu ihren persönlichen Lebenslasten, zum Beispiel noch Lasten in der Gemeinde tragen sollen, dann knicken sie ein, dann sagen sie, das packe ich nicht. Ja. Ich werde kaum mit meinen eigenen Lebenslasten fertig, wie soll ich das auch noch tragen? Und deswegen gibt es wenig Säulen in der Gemeinde. Ja. Eine Säule, das ist etwas, was ziemlich unscheinbar aussieht, was aber eine Menge trägt. Und ohne die Säule würde das Dach uns über dem Kopf zusammenkrachen. Ja. Das ist also nicht ganz unwichtig, diese Tragfähigkeit. Und das ist oft so, dass auch Gläubige, die stehen bleiben vor dem Herrn in Krisen, in Bedrängnissen, in Krankheiten, in Enttäuschungen. Ja. Wie viele Gläubige werden aus der Bahn geworfen, weil sie von Menschen enttäuscht wurden, von Christen meistens. Ne? Und dann sind sie plötzlich weg vom Fenster. Das ist hart, aber da müssen wir lernen, beständig und tragfähig zu werden. Und ein reifer Christ ist jemand, der eine geistliche Gesinnung hat, der vergeben kann, der segnen kann, wenn er geschmäht wird, der mit Gegnern und Feindseligkeiten liebevoll und ruhig umgehen kann, der in der Lage ist, auch schwierige persönliche Konflikte und Situationen in einer geistlichen Weise zu bewältigen und der von daher gesehen auch in der Lage ist, Schwierigkeiten zu überwinden und Frieden zu stiften, wo andere vielleicht gerade die Schwierigkeiten erhöhen. Unreife Christen erhöhen meistens die Schwierigkeiten, die zum Beispiel in der Gemeinde bestehen. Ja? Reife Christen versuchen, einen Teil der Spannungen aufzunehmen und zu glätten und zu klären auf eine geistliche Weise in aller Ruhe. Und das verlangt schon eine gewisse geistliche Festigkeit und Reife. Also das sind die Dinge, die Gott möchte. Gott möchte dich und mich zu einem geistlich reifen Gläubigen machen, den er gebrauchen kann zu seiner Ehre. Und wir wollen uns ihm anvertrauen, wir wollen uns ihm ergeben, ihm stillhalten und an diesem Ziel mitwirken, dass Gott in seiner Gnade und Kraft da zum Ziel kommt. Ich lese vielleicht zum Abschluss noch zwei Bibelworte und damit wollen wir schließen. Kolosser 4, Vers 12, da finden wir einen geistlichen Gläubigen, der besorgt ist um das Wachstum anderer. Da lesen wir, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen oder gereift und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Das ist das Ziel. Da dürfen wir auch füreinander beten, einander helfen zu diesem Wachstumsziel. Und zum Abschluss lese ich noch Hebräer 13 mit uns, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus, zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.